Herzlich willkommen zu Folge, ich glaube 157 schon, des Podcastes mit dem Namen LK Jazz. Wir haben am anderen Ende des digitalen Dosentelefons Lambert.
Guten Tag, ich freue mich sehr, hier wieder sein zu dürfen.
Mein Name ist Felix und wir sind eine absolute Hörempfehlung für jeden, der schon immer mal einen Musikpodcast mit einem leichten bis mittelschweren Jazz-Fokus hören wollte und einem sperrigen Namen. LK Jazz. Guten Morgen, Lambert.
Guten Morgen, ich muss gleich fragen, findest du es so ein sperriger Name oder findest du ihn einfach abschreckend, weil er so auf dieses LK, dieses Besserwisserische abzielt, dieses, oh, wir wissen so ein bisschen mehr, so, das ist doch aber leicht zu merken.
Ich bin mir erstmal nicht sicher, Namen mit Kürzeln. Deine Lieblingsgruppe, die Fantastischen Vier, die haben ja einen ganzen Song nur mit Kürzeln gemacht, ma?
MFG, mit freundlichen Grüßen.
Genau. Abkürzung, immer was leicht sperriges. Dann weiß ich gar nicht, ob jeder weiß, was ein LK ist, ein Leistungskurs.
Also bisher jeder, den ich gesprochen habe, wusste das sofort.
Ja, das spricht aber natürlich für dein angeschlautes Umfeld. Ich hänge ja auch viel mit Hauptschülern rum und da hat vielleicht noch nie jemand was von einem LK gehört. Und dann natürlich das Wort Jazz mit Doppel-Z. Ja. Ist natürlich Kassengift, hat man früher gesagt.
Kassengift, ja, das ist ein Abschrecker, das muss man wirklich sagen. Sollten wir vielleicht kurz darauf hinweisen, dass es in vielerorts in diesem Podcast auch überhaupt nicht um Jazz geht, sondern eigentlich eher so um Popkultur im Allgemeinen. Gerne reden wir aber auch über uns.
Wir sind ja quasi sowas wie Popkultur. Okay, reden wir mal über dich. Wie findest du mich eigentlich?
So, wir haben jetzt ungefähr 157 Folgen gebraucht, dass du mir diese Frage stellst, weil wir die ja auch im privaten Rahmen eigentlich nie so richtig klären. Das muss man wirklich sagen.
Ich finde das halt total gut. Das hat mir mal ein, ich muss den Namen schwärzen. Ein deutscher Regisseur war eingeladen im Freundeskreis zu einem Essen mit Freunden, wie man das so macht im Prenzlberg, ne? Und das erzählte mir ein anderer Gast dieses Treffens. Der sagte, dieser Regisseur schlich so irgendwie nervös auf und ab in der Küche. Es wurde getalkt, so Urlaubserinnerung ausgetauscht. Wie war dein Tag und so? Und man merkte, er wurde wohl immer nervöser und irgendwann brach es aus ihm raus. Also, reden wir mal über mich. Ich möchte jetzt mal erzählen von meinem neuen Film.
Ja, jetzt bin ich mal dran oder so, ne?
Genau.
Jetzt bin ich mal dran.
Jetzt erzähl ich mal, genau. Ja. Es gibt Leute, die können das ganz schlecht ertragen, wenn es nicht um sie geht.
Ja, ich muss sagen, ich finde dich sehr unterhaltsam und ich habe ein leicht toxisches Verhältnis zu dir. Also, ich kann es nicht anders beschreiben. Manchmal ist mir auch das so, da merke ich so richtig, dass so deine Meinung mir so wichtig ist und es nervt mich, weil ich denke, eigentlich ist es doch egal, was Felix da jetzt so denkt. Und ich weiß, dass du das auch genau weißt in dem Moment und das total genießt.
Ich glaube nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht.
Aber zum Beispiel auch jetzt so, alle waren aufgeregt bei Lambert & Friends, so wir wollen ein Konzert spielen, so. Alle waren aufgeregt, weil wir haben so viele Stücke gespielt, die wir noch nie gespielt haben und es waren ganz viele Gäste da. Es ist natürlich ein unheimlicher Druck auf dem Kessel, ganz viele Leute, Label, was weiß ich, alle Leute sind da und schauen auf dich hernieder, ob du jetzt gut ablieferst, diese Gala und so. Also wirklich absoluter Adrenalinüberschuss schon im Vorfeld, so eigentlich viel zu viel. Ein bisschen Atemübungen gemacht, du auch. Also ich habe Sauerstoff geatmet.
Ja.
Und ich weiß noch, wie wir da beim Soundcheck saßen und dann hieß es irgendwie, ja, sollen wir jetzt in diesen 8 Takten spielen oder nicht? Und ich bin komplett überfordert in der Situation, da jetzt so eine Entscheidung zu treffen und ich gucke immer nur dich an. Ja, was denkt Felix, sollen wir spielen oder nicht? Was denkt Felix? Und du also, ja, ich fände es einfach gut, wenn wir eine Absprache treffen.
Ja.
Und ich sage, ja, das finde ich auch gut, aber vielleicht sollten wir eine Absprache treffen. Und dann keiner sagt irgendwas, keiner möchte das Wort ergreifen und dann hat Anton, glaube ich, gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Du bist hier der Bandleader, du kannst einfach die Entscheidung treffen.
Genau, ja, das ist ja auch immer, das ist ja dieser schmale Grat. Ja. Ich weiß zwar, dass es manchmal einfacher ist, wenn ich dann irgendwann sage, komm, wir machen so und so, aber es ist auch ein schmaler Grat, weil natürlich an irgendeinem Punkt findet man sich dann selber unsympathisch dabei. Mir ist gar nicht so bewusst, dass dir meine Meinung besonders wichtig ist. Was ich gemerkt habe, als du sagtest, du bist so aufgeregt und ich sagte zu dir, ich bin auch ganz schön aufgeregt, dass dich das irgendwie erleichtert hat. Den Eindruck hatte ich.
Ja.
Dass genau, du so dachtest, okay, das ist so geteiltes Leid. Ich bin nicht alleine.
Man soll das ja auch eigentlich, ich komme ja aus einem psychologischen Haushalt, da wurde mir das gesagt, wenn man das tatsächlich einfach zugibt, dann wird's besser. Also man kann es auch dem Publikum zugeben und dann ist es schon besser. Also kleiner Trick.
Wie findest du das?
Ich bin heute wahnsinnig aufgeregt.
Ja.
Keine Ahnung, man sollte nicht ein allzu großes Ding draus machen, aber ich finde es okay. Also vor allem, man tut das in dem Moment wirklich für sich selbst. Das einfach mal zuzugeben. Und dann ist es besser. Also ja. Der Trick funktioniert mehr oder weniger. Also eigentlich schon ganz gut.
Du sagst ja schon, es ist ein Trick. Und da muss ich sagen, auch für alle Leute, die gern auf der Bühne stehen, das funktioniert wirklich immer gefühlt. Also sowohl im Publikum als auch wenn man es selber macht. Da kann man nur gewinnen, würde ich auch sagen. Aber man sollte sich schon bewusst sein, es ist auch ein Trick.
Ja, genau. Also Hack. Vielleicht ist es sogar wirklich was, ein kurzer Moment der Authentizität. Ja, ist ja ein Thema, über das wir gerne reden hier im Podcast, weil es tatsächlich nicht inszeniert ist. In dem Moment geht es wirklich ja nicht darum, wahnsinnig sympathisch rüberzukommen. Also wenn das passiert, gut, das Side-Effekt nimmt man mit. Aber es ist wirklich genau, man tut das in dem Moment wirklich nur für sich, um Druck abzubauen.
Ja, aber da würde ich jetzt sagen, das ist natürlich eine Lesart, die du da hast, aber die klammert natürlich aus, dass einem bewusst ist, dass das ein Mittel ist, was sehr gut ankommt, meistens funktioniert. Und da kommen wir nämlich wieder in diese Authentizitäts-Meta-Meta-Meta-Meta-Meta-Spirale. Mhm. In dem Moment, wo ich mir meiner Wirkung bewusst bin.
Ja, es ist Inszenierung.
Genau.
Ja,
und das werden wir auch in der doppelten Anzahl dieser Folgen nicht klären, diesen Widerspruch. Einfach mal Widersprüche zulassen. Oder wie ist das?
Mir ist es sowieso egal, was du von meinen Aussagen hältst. Ja. Das ist wirklich mir nicht wichtig, wie du darüber denkst. Ich habe halt eine andere Meinung.
Ja, meine Meinung. So, wenn ihr euch gefragt habt, was war das hier wieder für eine, so ein Cold Opening nennt man das, glaube ich, in der Serie. Wenn die Szene einfach anfängt ohne Vorspann. Wir redeten natürlich über deine Geburtstagsgala, war es ja gar nicht. So eine Art, aber so eine Art außerplanmäßige Lambert-Gala, die du veranstaltet hast auf Kampnagel und veranstaltet werden hast, beziehungsweise wirst, weil Aufnahmetag und Sendetag etwas auseinanderliegen in Berlin. Ihr habt es verpasst.
Ich bin der Giovanni Zarella der Neoklassik, das kann man wohl sagen. Oder Florian Silbereisen des Jazz. Also genau, die große Gala. In dem Moment, wo ihr das hört, es sei denn, wir laden früher hoch, aber das machen wir, glaube ich, nicht, sind diese Galaabende auch schon wieder vorbei. Ja. Also wir hatten zwei davon, einen in Hamburg und einen in Berlin. Für uns steht Berlin noch an. Wir sind sozusagen jetzt zwischen den Galas.
Da war ich gerade schwer beeindruckt, dass du, weil dir der Plural von Gala entfiel, einfach Gala von Galaabenden sprichst. Und das ist natürlich wahnsinnig elegant.
Ja.
Ja, das hat mich gerade sehr beeindruckt, wie du das dich dann nicht von aus dem Sprechflow
hinterlassen hast. Eine kleine Moderationsexpertise mir angeeignet über die letzten drei Jahre. Wie kommt das wohl?
So, haben wir noch Rückmeldungen, Nachträge?
Ja, du hattest neulich, ich glaube vor zwei Folgen mal gefragt, welche Musik sich mit Wasser befasst.
Ja, hast du was gefunden?
Natürlich, aber es ist doch die Moldau von Smetana.
Ja.
Ist doch ein Klassiker, oder nicht? Die hatten wir da gar nicht genannt.
Das ist ein Klassiker auf jeden Fall.
Irgendwie so, ne?
Ja.
Das ist jetzt so frei interpretiert.
Ja, okay. Ist mir ein bisschen zu schmalzig. Aber
ich habe das aber geliebt als Kind. Ich mag das sehr gerne. Ja, ja. Aber ich mag ja auch den Schmalz.
Das kommt natürlich auf die Playlist. Gibt es eine Instrumentalfassung von Smetana und aber auch eine deutsche Vertonung?
Wirklich?
Am Grunde der Moldau leuchten die irgendwas. Leuchten die Sterne, wollte ich gerade sagen. Aber es kann ja nicht sein, dass am Grunde der Moldau die Sterne leuchten, oder?
Wie, und dann wird daraus quasi ein Lied.
Ja, ein Lied. Denn ein Lied braucht Text.
Ja. Okay.
Ähnliche Zeit finde ich sogar noch besser, was mir gut gefällt. Mein Anspieltipp, die Ouvertüre zum Musical, wollte ich schon sagen, zum Rheingold, zum Vorabend des Nibelungen von Wagner. Das ist so eine Art Proto-Minimal-Music fast. Da wird einfach so über mehrere Minuten so ein Es-Dur-Arpeggio aufgebaut. Wirklich sehr hörenswert, zukunftsweisend für alle Leute, die eigentlich keine Klassik mögen, aber trotzdem mal reinhören würden.
Wie heißt das?
Die Ouvertüre zum Rheingold.
Und das ist von?
Richard Wagner. Das sind so, wer wird Millionär-Fragen oder Kneipenquiz-Fragen. Was sind die vier Teile des Ring des Nibelungen von Richard Wagner? Und das ist das Rheingold. Da luchst der Zwerg Alberich den Rheintöchtern das Gold ab. Das Gold aus dem Rhein und schmiedet daraus einen Helm, mit dem man sich unsichtbar machen kann. Mhm. Der wird ihm dann aber, glaube ich, von Wotan abgezwackt, der den aber wieder den Riesen schenken soll, die für ihn ein Schloss gebaut haben in Walhall oder eine Burg. Und Wotan, die eigentlich linken wollte. Und dann holen die sich den Helm, um, ich glaube, auch seine Frau auszulösen oder seine Schwester, die, keine Ahnung, irgendwie so. Und dann kloppen sich die Riesen aber gleich um den Ring und der eine Riese schlägt den anderen tot. Im zweiten Teil, da geht es dann um Siegmund und Sieglinde, die eigentlich Geschwister sind. und sich verliebt. Das darf aber nicht sein. Und die Walküre Freya hat dann den Auftrag irgendwie, ach, ist wirklich kompliziert. Worauf ich eigentlich hinaus will, warum ich das so nacherzähle, wenn man diesen Ring des Nibelungen sich mal diese Story reinzieht, findet man doch sehr, sehr starke Ähnlichkeiten zu zum Beispiel sowas wie Herr der Ringe oder sowas. Weil es gibt dann ja tatsächlich so diesen Helm, der unsichtbar macht und solche Sachen. Und also der Alberich, dieser Zwerg, der den schmiedet, der wird auch so ein bisschen Gollum-mäßig, wie sagt man, korrumpiert, auch okay. von dieser Gier. Und dann gibt's halt diesen Drachen, Smaug wollte ich schon sagen, das ist der beim Hobbit. Ne? Es gibt dann den einen der Riesen, der verwandelt sich halt in einen Drachen, der dann von Siegfried bekämpft wird und so. Und es ist tatsächlich ganz lustig, dass das schon, wenn man das auch vergleicht mit so anderen Opernstoffen, wo es immer ja viel so auch so darum geht, hier am Adelshaus XY und der mit dem und da kommt noch der Dienstbote und unstandesgemäße Nebenfrauen und so, ist wirklich der Ring des Nibelungen reines, pures Fantasy-Spektakel.
Ja. Ja, also basierend so auf alten deutschen Helden.
Ja, ja, auf dem Nibelungenlied. Ja, ja, ja. Und das ist wirklich echt eigentlich catchy. Also wenn man so einen leichten Fantasy-Bezug hat.
Ja, haben wir.
Also für Fans von Herr der Ringe, wenn nur halt dieses Getreller nicht wäre.
Ja.
Das muss man ja auch sagen, dass Richard Wagner den Ring des Nibelungen in sogenannten Stabreimen verfasst hat. Bedeutet, ein Stabreim ist, glaube ich, das heißt, der Anfangsbuchstabe ist immer gleich.
Ja, das ist ja genial.
Ja, also Lambert liest Ladekabel längs.
Ja, also das ist jetzt nicht so genial, aber
nein.
Trotzdem, Alliteration nennt sich das ja, ne?
Ja,
das
genau.
Muss man erstmal durchziehen. Ja.
Also es geht, glaube ich, los mit irgendwie Walle, Walle, Woge, du Welle oder sowas.
Ja.
Und das geht dann aber über Stunden. Weia, Waga, Wole, du Welle, auch sehr viel Fantasy-Sprache. Walle, du Wiege, Wagala, Weia, Walla, Weia, Eila, Weia. Wo Glinde, wachst du allein? Mit Wellgunde wäre ich zu zwei. Lass sehen, wie du wachst, sicher vor dir. Heia, weia, wildes Geschwister, Floß Hilde schwimmen, wo Glinde flieht. Hilf mir die Fließenden fangen. Des Goldes Schlaf hütet ihr schlecht. Besser bewacht des schlummernden Bett, sonst büßt ihr beide das Spiel.
Also es geht okay, immer, aber jetzt wird's aufgebrochen.
Ja, ja, so ein bisschen. Es geht aber immer viel um diesen Gleichkrank. Hehehe, ihr Nicker, wie seid ihr niedlich, neidliches Volk. Aus Nibelheim Nacht naht ich mich gern, neiget ihr euch zu mir. Also das ist dann doch, es ist so ein bisschen ulkig, der Ring des Nibelungen. Lustiger, also ich finde, wenn die Leute singen, fällt es einem gar nicht auf.
Ja. Yeah.
Aber wenn man das so liest, ist das doch schon sehr, sehr albern geradezu. Ja. Hat auch Wagner alles selbst getextet. Das ist sozusagen so eine Art Proto-Singer-Songwriter. Da kommt wirklich alles aus einer Hand.
Großartig. Du bist ja großer Wagner-Fan, kann man das so sagen?
Nein, das kann man eigentlich nicht sagen, aber ich finde, das ist faszinierend.
Wagnerianer?
Also ich bin eher Wagnerianer als kein Wagnerianer. Ich habe da aber auch nicht so viel Ahnung von. Und bin bisher eigentlich, ich bin eigentlich gleich mit dem Ring eingestiegen. So, diese anderen Sachen sind für mich noch ein bisschen rätselhaft. Aber ich bin großer, ich habe eine große Faszination.
Unter Wagner war es doch auch erst so, dass eigentlich eingefordert wurde, dass das Publikum ruhig zu sein hat. Dass sich Regeln etabliert haben auch, ne? Dass man nicht so viel zwischenruft und so. Sondern dass das Werk ja zu schätzen weiß. Und ich glaube, Wagner selber war da jetzt gar nicht so interessiert dran. Es gibt irgendwie so eine Anekdote, dass er selber im Publikum saß, mit ganz vielen Wagnerianern, hatte schon so eine riesengroße Schar an Fans um sich geschart, die es mega fanden. Und er hat dann irgendwie an irgendeiner Stelle geklatscht oder irgendwie sowas wie oh, oder sowas gesagt wie Wahnsinn, weil er so begeistert war vom Tenor oder so, keine Ahnung. Und dann wurde er also ausgezischt von seinem Untergebenen, von den Wagnerianern, die vielleicht nicht wussten, dass der Meister persönlich anwesend ist. Was lernen wir daraus? Also Radiohead-Fans sind eigentlich schlimmer als die Band selbst.
Jetzt, es hatte gerade eine Person, eine unserer Gäste erzählt, so eine Geschichte an irgendeinem Theater gäbe es ein Ensemblemitglied, was quasi perfektioniert hätte im Schlussapplaus sich runterzubeugen, also eine Verbeugung zu machen. Und wenn der Kopf unten ist, dann so quasi so irgendwie so indirekt zu rufen.
Ja, sich selber so anzufeuern, ja. So damit das Publikum das übernimmt. Ne? Diese Wuh-Rufe, genau.
Genau.
Während man unten ist, damit es nicht so auffällt, während man quasi sich verbeugt. Ja, hast du auch gleich gemacht, ne?
Hab ich, auf jeden Fall ist hängen geblieben.
Ja, jetzt sind wir schon wieder mitten in der Hochkultur. Der Sprachwissenschaftler und Sprachforscher und Pädagoge Joachim Heinrich Campe schlug schon kurz vor Ende des 18. Jahrhunderts vor, man sollte das Wort Kultur durch Geistesanbau ersetzen. Er hat übrigens 11.000 unterschiedliche Vorschläge gemacht von Eindeutschungen, nicht aus nationalistischen Gründen, was zu der Zeit ja keine Schande gewesen wäre, sondern aus pädagogischen Gründen. Und vieles hat sich da auch durchgesetzt. Ergebnis statt Resultat, ein Stell-dich-ein statt Rendezvous und so weiter. Nicht durchgesetzt hat sich eben der Geistesanbau und die Zwischenstille für die Pause. Auch nicht schlecht, eine Zwischenstille. Das könnten wir vielleicht mal etablieren. Und tatsächlich für die Ironie ist es der Schalksernst. Auch nicht schlecht.
Ah ja, okay. Ja. Da geht's auch so ein bisschen darum, so Fremdwörter oder quasi Lehnwörter so ein bisschen zu ersetzen.
Ja, ja. Es gibt ja Leute, die sagen, ich benutze keine Anglizismen oder so.
Ja.
Da müssen sie sich immer gute Wörter für cringe ausdenken oder so.
Ja, ich glaube, das ist so eine Zeit, was hast du gesagt, Ende des 18. Jahrhunderts?
Ja, genau.
Da war man auch, glaube ich, eher frankophil in Deutschland, ne? Das, ja, da hatten die, da sagt man doch immer, dass am preußischen Hof auch viel Französisch geredet wird und dann war auch noch Napoleon ein bisschen später bei uns und deswegen sagt man ja, glaube ich, sowas wie Portemonnaie und Garage.
Ja.
Statt Autoschuppen und Geldbörse.
Genau, wobei Zwischenstille, ich meine, die Frage ist, welche Pause ist eigentlich gemeint? Also die Pause zwischen den Sets ist ja eigentlich eher dazu da, dass man endlich mal wieder laut sein darf, sich Getränke holen darf, so im Jazz zum Beispiel. Mhm. Das ist, da wäre die Zwischenstille ja nicht das richtige Wort. Allerdings, ja genau, vielleicht meint man so eine musikalische Pause oder so. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Pause irgendeine Art von Fremdwort ist. Also warum sollte man nicht einfach Pause benutzen?
Guck mal, ja, das ist schon, so weit ist es gekommen mit der Verunreinigung unserer schönen deutschen Sprache, dass du ein Fremdwort wie Pause gar nicht mehr als Fremdwort wahrnimmst. Ist aber interessant, natürlich tatsächlich mehrere verschiedene Wörter für Pausen zu haben, für verschiedene Arten von Pausen. Dafür gibt's ja aber eigentlich in Deutschland diese, ist das ein Komposita oder sowas? Ein so zusammengesetztes Wort? Also, ja, also sowas wie große Pause, Schulpause, Menopause. Mhm. Also, dass man ja einfach was ranhängen kann und dann das Wort erweitert. Setpause.
Aber Komposita?
Generalpause. Ich weiß nicht, ob das korrekte Wort ist. Das muss Frau Renz sagen, deine alte Deutschlehrerin.
Ja, liebe Grüße. Ich glaube, sie hört gerne zu.
Ja.
Aber Kompositon klingt ja auch schon wieder nach Komposition. Da baut man also die Pausen mit in die Komposition ein. Also dieses Teil der Inszenierung, das sich ausgedacht.
Also genau, Nomen Compositor heißt das. Bestimmungswort und Grundwort, keine Ahnung. Googelt es selber. Wie kamen wir drauf, dass das
ja,
Wort...
Ja, ich bin in der Hochkultur weil die ja jetzt abgeschafft wurde in der GEMA. Und deswegen dachte ich, rede ich von jetzt nicht direkt wieder darüber, sondern so ein bisschen, versuche mich von der Seite zu nähern. So.
Ja.
Und wie lange gibt es das denn alles schon und so, das interessiert mich immer wahnsinnig.
Das ist so eine Art Hochkultur-Tourette, könnte man das nennen bei dir, ne? Aber um da nochmal anzuschließen, weil Hochkultur, Verbeugung im Theater, dann sich selber zu, was wir eben gerade erzählt haben. Ich habe mich gefragt, dieses gemeinsame Verbeugen in einer Reihe ist ja mittlerweile irgendwie gefühlt ganz normal, dass sich jedes Musikensemble am Ende am Rand der Bühne vor dem Publikum gemeinsam verbeugt, oder?
Ja, genau.
Das vorausgesetzt, frage ich mich, war das schon immer so? Und ich möchte mal die Frage stellen, sollten sich Rockstars eigentlich verbeugen? Oder ist eigentlich dieses Verbeugen auch wieder so eine Art Hochkultur-Fishing?
Ja, wenn man sich so unterwirft, dem Publikum unterwirft. Eigentlich. Als Rockstar macht man das natürlich nicht, da steht man ja über den Dingen.
Ja, also ich will das auch gar nicht so flapsig rüberbringen, von wegen Rockstar hat das nicht nötig oder sowas. Aber es ist, ich finde, eine interessante Beobachtung, dass ja quasi die Popkultur an vielen Punkten angetreten ist, um quasi mit den strengen Formen der Hochkultur, also der klassischen Musik und des Konzertbetriebs zu brechen.
Ja, ja. Und dann bietet man sich wieder so an.
Genau, eigentlich kenne ich das auch so, dass ein Rockstar eigentlich so vielleicht so winken, ciao Leute, macht's gut, so einfach so von der Bühne geht.
Ja.
Und dieses gemeinsame Verbeugen ist dann wieder so ein, ja, also da kehrt wieder eine alte Form zurück in einen Bereich, der ja eigentlich auch an vielen anderen Punkten mit dem Formellen der Hochkultur bricht. Weißt du, was ich meine?
Absolut, ich weiß, was du meinst und du hast auch recht. Also aus popkultureller Perspektive kann man das auf jeden Fall so sehen, als würde sich da eigentlich die Popkultur in etwas anbiedern, von dem sie sich eigentlich ja liberalisieren, befreien möchte.
Genau.
Das ist absolut richtig beobachtet. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich liebe es, weil es so den ganz klaren Rahmen setzt. Es ist für alle irgendwie klar, für die Musiker, fürs Publikum so, damit ist jetzt Schluss. Und alle sind irgendwie erleichtert, dass sie es geschafft haben.
Ja.
Und so, das ist für die auch diese Geste, würde ich drückt das ja auch aus. Ne? Man geht einmal, es hat ja auch was so Yoga-eskes, dass man da einmal an den Boden ranreicht und so. Wir machen ja manchmal so ein Stretching daraus. Ich finde, dass, was du ja auch an so hochkulturellen Veranstaltungen schätzt, dass gerade diese Regeln so klar definiert sind. So, man weiß irgendwie, wann geklatscht wird, man setzt sich hin, man ist ruhig so und am Ende wird sich halt verbeugt und alle gehen nach Hause und sind beseelt davon, der Performance. Und das ist irgendwie so ein ganz klarer Rahmen, der durchgesetzt wird und der ist ja in der Popkultur oft nicht so deutlich. Also da kann ja so ein Ciao Leute alles Mögliche bedeuten. Wer weiß, wie oft der wieder auf die Bühne kommt. Also
ja, Also du würdest eigentlich quasi so ein bisschen sagen, frei nach dem Motto, es war nicht alles schlecht damals, so dass ja. Also man rückbesinnt sich dann doch auf so ein schönes, klares Ritual wie die Schlussverbeugung.
Ja, genau, es war nicht okay. Alles schlecht, mir fällt jetzt auch nichts Besseres ein und außerdem ist es halt ein Symbol, was jeder kennt, also jeder weiß Bescheid.
Ja.
Das ist wie Klatschen. Weißt du noch, irgendwie vor ein paar Jahren hieß es irgendwie, wir sollten das Klatschen abschaffen und es durch das Schnippen ersetzen, weil das irgendwie...
Ich dachte, Hände reiben.
Ja, das war irgendwie so eine, in so bestimmten Kreisen galt dann das Klatschen irgendwie als zu offensive oder
ja,
irgendwie
ja, weil
so.
Weil es gewaltsam ist und auch Leute, denen oft mal eine geklatscht wurde, die könnten dann getriggert werden.
Getriggert werden und solche Sachen und wo man so denkt so, nee, das ist doch Quatsch, das denkt ihr euch doch gerade aus. Also jeder weiß doch in so kulturellen Veranstaltungen, wofür das Klatschen dient. Ich zitiere da Nagel gern, das Klatschen ist ja ein Zeichen des Publikums nicht unbedingt an die Künstler auf der Bühne, sondern eigentlich eine Vergewisserung seiner selbst. Also das Publikum klatscht eigentlich für sich selbst, um sich selber in dem Raum bemerkbar zu machen, um selber wahrzunehmen, dass man hier zusammensitzt und gemeinsam diesen Regeln folgt, so der kulturellen Veranstaltung. Das sind so Vergewisserungen, die ich wirklich jetzt, also mir ist da jetzt nichts Besseres eingefallen. Also ich würde die auch weiter so durchziehen. Es sei denn, da kommt jemand mit einer tollen neuen Idee, aber schnipsen, finde ich, ist es nicht oder Hände reiben. Also dadurch macht sich ja nichts bemerkbar. Schnipsen ist auch zu leise. Das Publikum soll ruhig mal auch laut sein dürfen. Und das Klatschen ist perfekt. Auch dieses Wuh, das ist ja auch toll.
Ja, man könnte natürlich auch sagen, es gibt auch konzertante Zusammenhänge, wo der Schlussapplaus eigentlich eher einem selber gilt, dass man durchgehalten hat. Also ja, wenn man zum Beispiel 16 genau Stunden den Ring sich reingezogen hat und dann applaudiert, dann könnte man sagen, super, dass wir hier alle so brav ruhig sitzen geblieben sind.
Das ist eigentlich genau das, was ich gerade sagen wollte. Ja. Also das Publikum beklatscht sich eigentlich selbst für die Leistung,
ja,
die sie vollbracht haben.
Ja, 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 ja. Finde ich nicht schlecht. Mir geht es ein bisschen so, dass wenn ich auf der Bühne mein Instrument aus der Hand gelegt habe, weil ich eigentlich immer Instrumente auf der Bühne spiele, also eigentlich nie jetzt singe oder sowas, mit Verlassen des Instrumentes ist für mich eigentlich meine Existenzberechtigung auf der Bühne beendet. Deswegen sind mir Schlussappläuse eigentlich immer lästig. Mhm. Und ich bin eigentlich jemand, dem mir ist das eigentlich ab Sekunde 1 unangenehm, auch einfach nur so dazustehen. Das heißt, für mich kann das gerne so kurz wie möglich sein. Und ich merke auch oft auf Bühnen, dass ich Kollegen habe, denen das so ganz anders geht.
Ja, mir zum Beispiel. Ich finde das ganz toll.
Die wollen da gar nicht runter. Ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht an dich gedacht. Das war jetzt kein vergiftetes irgendwie um die Ecke.
Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn du mich da als solchen identifizierst.
Ich finde es bei dir jetzt auch gar nicht. Das hat mich noch nicht verstört. Aber ich kenne es teilweise, dass Leute und nochmal.
Ja, im Theater ist ja auch krass. Da wird's ja irgendwie, geht man 11-mal wieder auf die Bühne. Und dann ist man irgendwie beleidigt, dass es halt kein 12. Mal irgendwie war.
Ja, also, ne? Ja, genau. Ja. Da wollte ich auch noch hin. Genau. Am Theater ist es ja ganz interessant. Da gibt es ja so ein Ritual, und zwar ein Stück wurde geprobt,
ja.
Und dann gibt es am Theater aber sowas wie, das nennt sich Applausordnung. Auch klingt auch sehr deutsch, ne? Also ja, eine Ordnung in den Applaus zu bringen. Und zwar wird eigentlich traditionell nach der Generalprobe, wenn man das Stück quasi das letzte Mal durchgespielt hat, macht eigentlich nicht die Regie, sondern die Regieassistenz mit den Spielis zusammen die Applausordnung. Das heißt, man hat quasi durchgespielt, geht dann, was weiß ich, also dann ist die Premiere meistens ja einen Tag später. Und
die
bevor,
Applausordnung, das
ja,
heißt, also
genau,
da wird halt festgelegt, wer zusammen auf die Bühne
richtig
kommt, um sich beklatschen zu lassen.
Und zwar ist das auch immer so ein bisschen lästig. Also auch wenn man nicht am Theater selber Theater spielt, sondern vielleicht mal ein Konzert an einem Theaterhaus spielt oder auch sonst so an so Orten, wo so Shows stattfinden, das wird auf Kampnagel auch so gewesen sein, dann kleben auch sehr oft so an der Seitenbühne oder am Ausgang vom Backstage so angegilbte DIN A4 Zettel, wo Applausordnung stehen, weil sich das natürlich auch keine Sau merken kann. Deswegen ja, ist es immer gut, so kurz vorm Schluss Applaus nochmal drauf zu gucken und dann steht dann so sowas wie alle zusammen, verbeugen, zwei Schritte vor, nochmal verbeugen, zurück und dann, da geht's ja immer schon so ein bisschen los. Für mich ist der Klassiker eigentlich, du gehst auf die Bühne, hältst dich an den Händen, verbeugst dich, gehst zwei Schritte vor, verbeugst dich nochmal, gehst zwei Schritte zurück, verbeugst dich nochmal, lässt die Hände los und gehst seitlich ab, oder?
Ja.
Kennst du das auch so?
Ja, habe ich, glaube ich, schon mal beobachtet.
Auf jeden genau. Fall, ja. Es gibt da aber, gibt's Varianten von. Also nur nach vorne und hinten oder zweimal verbeugen jedes Mal. Ich weiß es auch immer nicht genau. Und dann gibt es aber ja da am Theater manchmal so einen Hickhack, die Einzelappläuse. Weil ja, eigentlich ist es ja quasi so, wenn alle einmal sich verbeugt haben, gehen alle runter und dann wird so ein bisschen vielleicht nach Besetzungszettel aufgetreten oder was weiß ich. Wenn bestimmte Spielis so als Paar gespielt haben, gehen die erstmal und der Star des Abends kommt eigentlich immer am Ende. Und da wird natürlich auch so ein bisschen drauf geachtet, wer kriegt hier wie viel Applaus.
Ah, okay, ja, ja. Okay.
Und das ist, ich sag mal, das ist, könnte schon Thema in der Kantine sein.
Ja.
Ja.
Ja. Okay.
Genau. Und ich beobachte aber auch so in unseren wachen Zeiten, sag ich mal, wo das System Applaus an sich ja natürlich hinterfragt ist, dass viele Theaterproduktionen auch gerne so ein bisschen Bogen um solche vielleicht ja irgendwie mit Machthierarchien zu tun haben könnten, denn Abläufe, toxischen Abläufe in Bogen machen, so dass es dann nur gemeinsame Abläufe gibt.
Ja, ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Aber gibt es dann sozusagen auch so Managements der jeweiligen Top-Schauspieler, die dann sagen, ja, der kann nur kommen, wenn er diese Applausordnung eingehalten wird oder so, und wenn der dann der Klausner, der, wenn der Klausner da ist ja, und aus dem Klausner-Eck rausspielt und so, keine Ahnung, dann am Ende muss klar sein, dass der erstmal zweimal alleine auf die Bühne kommt oder so. Gibt's sowas im Theater?
Ich habe selber noch nicht beobachtet. Ich kenne das, das habe ich gehört, dass das im Film so sei, dass da Verhandlungen geführt werden, welcher Name wann im Vorspann erscheint.
Ja, klar.
Und dann gibt es doch auch in Hollywood-Filmen gerade immer am Vorspannende steht dann gerne ja nochmal sowas wie Featuring Jeff Goldblum oder Special Guest Jeff Goldblum. Und das scheint auch eine begehrte Stelle zu sein. Also ich glaube, in einem Vorspann gelten die Pole Positions. Entweder der erste Name, Harrison Ford.
Oder der nochmal extra betitelt.
Genau. Oder nochmal Featuring oder Special Guest with a special appearance from Harrison Ford. Genau, das heißt also, aber da sind die Pole Positions erscheint interessant.
Also die Pole Positions sind wichtig, ja? Bei Filmen. Ich als Filmkomponist kenne das natürlich, dass man sehr, sehr spät erst genannt wird. Ich hatte das, glaube ich, nur einmal, dass halt beim Liebe Grüße an Sonja Heiß, ich glaube, einer der ersten, den ersten Film, den ich musikalisch begleitet habe, Hedelsteiner steckt fest, dass da direkt bei dem Abstand, wo noch Filmbilder waren, schon die Musik genannt wurde. So, und halt zu einem Stück von mir. So, das war mega geil. Das passiert normalerweise nicht. Und normalerweise kommt man irgendwo ganz zum Schluss, nachdem die ganze Produktion genannt wurde und noch jemand, der die Titel gemacht hat und noch jemand, der irgendwie das die Autos gefahren hat und so. Und dann
Und bei diesem Film wurden keine Tiere verletzt.
Genau. Und dann einfach so ganz klein.
Wir danken der Gaststätte Deutsches Haus fürs Catering.
Erstmal auch immer, was oft ist beim Abspann, dass halt nicht der Musiker zuerst genannt wird oder die Musikerin, sondern die musikalische Beratung.
Ah ja.
Erst kommt die musikalische Beratung und dann der Komponist. Das ist ganz, ganz oft so. Wo man denkt so, ach, das sind hier die Prioritäten. Das ist echt interessant.
Dass das ein Beruf ist, ne?
Ja. Irre. Ja, liebe Grüße aber an, ich kenne ja so einige, die sind auch sehr nett. Liebe Grüße gehen raus an Martin und Milena an dieser Stelle.
Das sind die Leute, die die Lieder aussuchen.
Nein, die auch die Komponisten auswählen. Also sie gucken sich den Film an und sagen dann, wen sie sich dafür vorstellen könnten und geben dann so Ideen rein. Also eine Art Consulting. Ach, heutzutage ist ja alles Consulting.
Ja.
Ja. Und auch die musikalische Beratung ist so eine Art Musik-Consulting für die Regisseure und für die Produktion, dann vorzuschlagen, wer zu diesen Bildern gut passen könnte. In den meisten Fällen ist es natürlich der Lambert.
Ja, mir gefallen auch sehr gut so inszenierte Enden, Show-Enden. Das finde ich eigentlich zum Beispiel toll an sowas wie am Musical oder sowas. Diesen Moment geht, Stück ist vorbei, Vorhang geht zu und dann geht nicht so trocken der Vorhang auf und alle kommen nach vorne und verbeugen sich, sondern wenn dann quasi so eine fette Disco-Nummer kommt und die Leute quasi so nochmal inszeniert sich ihren Applaus holen. Showmäßig.
Das ist so gang und gäbe im Theater oder bei so moderneren Inszenierungen.
Ja, also ich glaube eher im Showbereich, also im ernsten Sprechtheater nicht. Aber zum Beispiel, ich bin ja lange am Hansa-Varieté tätig in meinem Leben. Und da ist es quasi immer so, die letzte Nummer ist vorbei, der Vorhang geht auf, es gibt eine kleine Abmoderation. Und dann kommt so eine Swing-Nummer, über die sich quasi bedankt wird bei allen von der Technik und hinter der Bühne und dann noch die Musiker vorgespielt werden. Und da kann man so ein kleines Lick spielen, so einen Rutscher auf dem Bass machen zum Beispiel. Am Bass, Felix Wald. Weißt du, und dann dazu läuft so eine Swing-Nummer. Und wenn da die Band fertig vorgestellt wurde, gibt's eine Pause, einen Stopp, da zeigt der musikalische Leiter die Pause an, schopp, auf der nächsten Eins hört die Band auf und dann Einzähler. Und da kommt so eine bisschen beschwingtere Disco-Nummer, sowas wie heißt September von Earth, Wind and Fire oder was haben wir da gespielt über die Jahre, auch also Disco-Kram. Und dann kommen so die einzelnen Acts einzeln auf die Bühne, aber zur Musik. Das hat was wahnsinnig Beschwingtes, das gefällt mir einfach sehr gut. Und da geht der Vorhang sogar zu, die Musik geht so ein bisschen runter, nur noch Kickdrum. Und dann geht der Vorhang nochmal auf und dann wird's richtig laut.
Sehr gut.
Weißt du sowas?
Weil ich es vorhin erwähnt habe, möchtest du vielleicht nochmal kurz erklären, was das Klausner-Eck ist? Es ist nämlich keine Kneipe, keine Eckkneipe in Berlin-Kreuzberg, sondern...
Das Klausner-Eck ist ein spezieller Ort auf der Bühne, wo man sich hinspielen kann, benannt nach Burkhard Klausner. Da steht man so vorne in der Ecke.
Ganz am Rand, vorne rechts?
Ich glaube, es ist vorne rechts, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also worauf das anspielt ist, das kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, das gibt es bei YouTube. Das ist jetzt wirklich nur für Leute, die zum Beispiel unsere Folge mit Anton sehr genossen haben oder auch den Theater-Content. Es gibt einfach zu Unrecht unterbelichteten Account auf YouTube. Der hat nämlich nur 270 Abonnenten und die einzelnen Videos haben wirklich unter 10.000 Views. Das können wir ändern. Und zwar heißt der Schauspielschule XXL. Bin mir nicht ganz sicher, ob das hier Englisch oder Deutsch. Acting School XXL. Das gibt's in Deutsch und Englisch. Und da werden so bestimmte Theater-Tricks erklärt. Zum Beispiel jemand ins Theater abseits spielen. Solche Sachen. Also das empfehle ich. Das hat ein Kollege aus Hannover mal gemacht. Also wenn ihr da weiter forschen wollt, empfehlen wir hier die Schauspielschule XXL, Acting School XXL auf YouTube. Sehr unterhaltsam.
Da gab es doch auch dieses, wenn ein Schauspieler einen anderen nicht mag, dann spielt man ihn von hinten an, sodass er den Rücken.
Ja, das ist das sogenannte Theaterabseits. Man spielt
Theaterabseits.
Ins Theaterabseits, genau. Ins Bühnenabseits. Ja, genau. Und da gibt's aber.
Damit er halt im Rücken zum Publikum steht und man ihn nicht verstehen kann und er halt doof aussieht auf der Bühne.
Ja, ich habe das lange nicht mehr gesehen. Ich habe es ein bisschen vergessen, was die einzelnen Elemente waren. Da gibt es aber gute Sachen, zum Beispiel das Theaterabseits. Ist so ein bisschen wie auch im Jazz. Da gibt es ja auch so Jazz-Bullying, ne?
Ja.
Was man machen kann. Sogenanntes Vibing. Also so zum Beispiel, keine Ahnung, es ist Klaviersolo auf der Session.
Ja.
Weißt du, jemand spielt All the Things You Are, fetzig, und dann geht's ins Klaviersolo. Und man möchte aber mal gucken, was der Pianist so richtig drauf hat, und dann hören einfach alle auf. So von wegen, du machst das ganz alleine.
Das ist alleine.
Ja. Und steigt dann vielleicht in den Chorus später ein. Und dann kann man immer so checken, okay, löst er die Situation, spielt er jetzt einfach quasi so einen Solo-Chorus, um dann die volle Energy zu bekommen, wenn die Band wieder einsteigt. Das ist so ein bisschen eine Alles-oder-Nichts-Situation.
Ja. Also es ist mir hin und wieder auch passiert und ich habe das nicht als Bullying verstanden. Ich fand das eigentlich immer als Herausforderung, habe ich gerne angenommen. So, okay, alles klar,
machst du allein. Damit bringst du dich natürlich aber auch in die Rolle der Person, die halt souverän mit dem Vibing umgeht. Weil dann würde man sagen, ist ja klar, ist doch total klar.
Ja, jetzt bin ich mal hier alleine, klar, warum nicht, ja.
Aber es gibt natürlich auch Leute, die das völlig rausbringt. Klassiker wäre so auch nur mit Schlagzeug. Trompete nur mit Schlagzeug und dann irgendwie ein kompliziertes Stück und dann nicht aus der Form fliegen. Solche Sachen.
Vielen Dank dafür. Gute Tipps. Nur nochmal wegen am Ende dort stehen und sich beklatschen lassen.
Ja.
Was mir jetzt aufgefallen ist, du meinst, du hast da Schwierigkeiten mit und so. Ich finde es eigentlich gut. Und was mir jetzt aufgefallen ist bei Lambert & Friends in Hamburg, was ja komplett automatisch und natürlich stattgefunden hat, ist dann auf einmal dieses sich selber beklatschen. Also wir standen alle mit allen Friends auf der Bühne, ließen uns beklatschen und auf einmal fingen alle an, sich gegenseitig auch mit zu beklatschen. Und ich dachte, ah ja, stimmt, das kann man ja auch machen. Das habe ich noch nie vorher gemacht und noch nie drüber nachgedacht. Das werde ich jetzt auch vielleicht auch weiterhin so fortführen, so dass ich euch ja dann einfach beklatsche. In dem Moment.
Ja, ich kenne das auch eher von größeren Ensembles. Und gerade an so Abenden mit Gästen und so. Klar, ich glaube, wenn man jetzt so zu dritt auf der Bühne steht, kann man auch mal probieren. Es hat dann nicht ganz die Grazie.
Ja, aber dadurch wird ja deutlich, wofür es da ist, das Klatschen. Also man beklatscht sich selber, das Publikum beklatscht sich selber. In dem Moment beklatschen wir uns auch selber. Es ist doch, genau, man tut das nicht unbedingt für die.
Ach so, das gibt es auch, das Publikum zu beklatschen. Das kenne ich auch, dass man auf der Bühne steht und dann so zum Publikum hinklatscht.
Ja, das ist auch gut. Stimmt. Ja. Wir lernen ja echt noch richtig viel.
Gibt's auch.
Sehr gut, das stimmt.
Du vermeidest ja nicht in leitender Funktion auf der Bühne zu stehen. Du kannst dann ja immer quasi dann noch so eine präsentierende Geste machen.
Das mache ich natürlich gerne. Ja, das mache ich gerne.
Hier, jetzt über, das gibt einem natürlich auch so eine Größe.
Ja,
Der Star überlässt seinen Gästen die Bühne, tritt einen Schritt zurück oder an die Seite.
Quatsch, da geht's einfach um Wertschätzung.
Genau, ja, aber das kann man, also das sind ja alles diese kleinen, diese kleinen Tricks.
Ja.
Das finde ich ja sehr gut. Das kenne ich eigentlich eher vom klassischen Kontext. Ich war jetzt ja beim, als ich da vom Hansa-Varieté erzählt habe, ich kenne das, wenn man im Graben spielt. Also quasi die Band im Orchestergraben. Das ist zum Beispiel immer bei diesen Studio Braun-Stücken am Schauspielhaus, wo ich manchmal spiele. Da ist es auch so, dass es so eine Applausmusik gibt.
Ja.
Also man spielt quasi, das liebe ich ja wirklich, also das Stück ist vorbei und dann spielt die Band weiter, während oben die Schauspieler sich verbeugen. Und dann, das ist nämlich so ein bisschen, glaube ich, vom klassischen Orchester nachgemacht, gibt es eine Geste zum Dirigenten, zum Bandleader. Ja. Dann tritt der aus dem, dreht sich im Graben um. Man sieht ja sonst nur seinen Hinterkopf, weil der quasi auf dem Dirigentenpult steht. dreht sich zum Publikum um, nimmt den Applaus in Empfang und macht dann so eine erhebt euch Geste zum Orchester.
Ja.
Das kennst du das? Das ist ja, ja in der Klassik so. Dann wird quasi das Orchester möge sich erheben.
Ja. Mhm. Ja, aber klar, als Dirigent hast du ja auch diese Funktion. Ist ja genau das, was du leisten musst. Halt, du dirigierst das Orchester auch in ihrer Art und Weise, wie sie sich zu gestikulieren haben. Wie sie
das ist aber genau diese Geste, die du dann machen würdest, quasi, wenn du deine jetzt und jetzt mal den Applaus für meine Gäste oder meine Band. War ich das oder du?
Ja, das war ich. Das war Wyndham Wallace. Liebe Grüße.
Okay. Ja. In der Klassik ist es ja völlig durchchoreografiert. Da läuft es ja so bei einem normalen symphonischen Konzert. Die Band, sag ich schon, das Orchester geht auf die Bühne. Die Oboe gibt den Stimmton an den Konzertmeister. Der Konzertmeister gibt die an die Kontrabässe zurück, dann an die restlichen Streicher. Oder nee, vielleicht waren die Bläser sogar vorher. Nee, ich glaube, die Bläser kommen dann noch später. Oder haben die Holzbläser vorher? Das weiß ich gerade gar nicht
mehr genau. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung.
Aber so irgendwie war es so sehr lange her, dass ich in einem Jugendorchester saß. Aber da wurde das auch schon durchexerziert. Und dann kommt der Dirigent auf die Bühne und der gibt dann erstmal dem Konzertmeister, das ist der Stimmführer von den ersten Geigen, die Hand.
Ah, okay.
Die begrüßen sich. Also quasi stellvertretend fürs Orchester gibt es da eine Begrüßung zwischen Orchester und Dirigent, weil er kann ja nicht allen die Hand schütteln, nicht der ganze.
Ja, genau, Handschütteln, genau, mit der ersten Geige meistens, ne?
Das ist das ist der Konzertmeister.
Genau. Der Konzertmeister oder Konzertmeisterin. Hatte ich auch überlegt, diese Geste zu etablieren für Lambert und Friends. finde ich eigentlich gut.
Ja.
Einfach jedem Gast erstmal, der auf die Bühne kommt, die Hand zu geben. Ja. Und das halt gleich zu behandeln. Aber es ist dann immer, hat dann nicht geklappt. Also man ist ja so überwältigt von den Emotionen, dass man sich dann in den Arm legt und so. Deswegen, aber trotzdem, vorher hatte ich so im Hinterkopf, wollte ich eigentlich allen sagen, lass das doch mal so machen. So formal. Aber naja, kommt vielleicht auch dann wieder ein bisschen gekünstelt rüber. So, ja. Keine Ahnung. Sehr gut. Wir fragen uns, hast du noch mehr zu Applaus?
Nee, erstmal nicht.
Ja, wir fragen uns immer, genau, das sind ja alles so hochkulturelle Symbole. Und wir denken, das kommt alles aus Europa, spielt in Europa eine wahnsinnig große Rolle. Ich habe herausgefunden, als ich das großartige Werk Huckleberry Finn gelesen habe, das ist ja auch aus Mitte des 19. Jahrhunderts, dass es da schon auch in den Vereinigten Staaten irgendwie eine große Rolle spielt. Und zwar gibt es ja die Rollen der Gauner, die heißen der Herzog und der König.
Wie im Theater, oder?
Das sind so zwei Charaktere in Huckleberry Finn, die sich auf ihrer Reise aufgabeln. Und die so zwei Gauner sind das eigentlich, so die Leute übers Ohr hauen. Und die wollen Shakespeare spielen in den Dörfern.
Ah ja.
Also auch das, Shakespeare spielt groß. Sie sagen auch immer so, erzählen so von sich, in Europa ist der eine große Nummer. Da wird er in den großen Häusern wertgeschätzt. Das wird also referenziert auf die großartige Wertschätzung in Europa, was die Hochkultur angeht und so. Und behaupten immer so, dass der da ein großer Schauspieler wäre in England. Einer der beiden, Herzog oder der König. Der eine ist auch schon richtig alt und so. Auf jeden Fall, die wollen halt mit ihrer Hochkulturnummer da in den Dörfern von Louisiana, ist es glaube ich, halt die Leute unterhalten. Und es kommt aber keiner. Also es ist jeden Abend einfach nichts los. Keiner interessiert sich für Shakespeare. Und danach laden sie zu einem Stück ein, wo Kinder und Frauen verboten sind. Das steht dann da drauf. Und dann ist natürlich das Haus voll, so. Das ist der Reiz des Verbotenen und so. Die malen sich an wie Giraffen, nackt, laufen nackt durch die Gegend und malen sich an. Dementsprechend laufen zweimal nackt über die Bühne und die Menge johlt, ist total begeistert von dieser Darbietung. Aber mehr gibt es eigentlich nicht zu sehen. Und danach fühlt sich das Publikum natürlich so ein bisschen verarscht. Aber damit das Publikum nicht zugeben muss, dass es reingelegt wurde, einigt man sich darauf, das Stück an alle Freunde und Verwandte weiterzuempfehlen. Also weil die wollen halt nicht ihren Verwandten und Freunden gegenüber zugeben, dass sie da verarscht wurden, sondern wollen halt, dass erst alle im selben Boot sind und alle verarscht wurden. Und erst als das halt stattgefunden hat, gibt es dann so eine Bewegung, die da entsteht in diesen Dörfern, die halt sich dazu entscheidet, diese beiden, den Herzog und den König, zu teeren und zu federn.
Ah ja, okay.
Also, und ich fand das immer interessant, weil irgendwie dieses ganze Hochkultur-Ding, ich denke, das ist so wahnsinnig in Europa verhaftet und so, und da spielt das eine wahnsinnig große Rolle, so auch, wird mit diesen Symbolen, Theater, wie man sich dort zu verhalten hat, irgendwie wird beschrieben und letztlich auch, wie man das ausnutzen kann, der Hack. Ja, da hatten wir uns ja in Bezug auf diese Einordnung von E- und U-Musik auch immer mit befasst oder gefragt, ja, wie wird man denn jetzt eigentlich U-Musiker und so? Und ich habe das Gefühl, obwohl das natürlich irgendwie Mitte des 19. Jahrhunderts ja eigentlich so ausgearbeitet wurde als Identifikationsangebot an das gehobene Bürgertum der herrschenden Klasse in Europa, ist es irgendwie in der Literatur, das ist ja uramerikanisch, irgendwie total verhaftet. Fand ich interessant.
Na, man hatte ja auch in den USA erstmal quasi vor allen Dingen die europäische Kultur, die man mitgenommen hat. Also man weiß ja auch gerade über das New Orleans des ausgehenden 19. Jahrhunderts, dass es da wirklich auch diverse Orchester und Opernhäuser gab. Da wurde schon viel mitgenommen.
Ja.
Bis es dann quasi so eine eigene amerikanische Bühnenkultur gab.
Genau. Ich war neulich im Jazzclub und mir ist aufgefallen, eine Sache, die mir wirklich erstaunlich wichtig ist bei Schlagzeugern. Ja. Ich war bei Joel Ross, ein unglaubliches Konzert. Ich dachte so, es kann doch nicht angehen. So muss Musik, so muss es ja sein. Ich gehe auch oft irgendwie ins Donau. Ich liebe das Donau und da spielen ja auch tolle Musiker, irgendwie auch große Helden auch so von mir und so. Und, aber irgendwie, dann kommen mal so ein paar New Yorker ins Zigzag und dann denkt man immer so, ja, okay, das hat immer noch mal so diese Qualität, wo man denkt so, ja, das ist dann schon so die Perfektion, wie die Musik eigentlich dann doch gehört. So, also, was mir nur aufgefallen ist, bei der Schlagzeuger, Jeremy Dutton hieß der, den hatte ich auch schon vorher mal gesehen mit Vijay Iyer, der bewegt sich fast gar nicht. Du guckst den an und der ist einfach, der sitzt dort still und vollbringt dort die unglaublichsten Dinge und so. Also die Bewegung, die man beobachten kann, empfindet man dadurch als wahnsinnig ästhetisch, weil halt die Arme schlackern nicht und es passiert alles so auf so einem wahnsinnig minimalistischen Bewegungsniveau und so. Und das finde ich irgendwie total schön bei Schlagzeugern irgendwie. Ich finde, dass so das Spiel, dass der Klang und die, wie das aussieht, wie die sich bewegen, dass das ästhetisch zueinander passen muss, damit es mir gefällt. Also die Bewegung spielt eine wahnsinnig große Rolle. Geht dir das da auch so? Das ist bei Pianisten oder so, wenn ich die beobachte, mir lange nicht so wichtig wie bei Schlagzeugern.
Und was fallen dir da für Schlagzeuger ein?
Also mir fallen schlechte Beispiele ein, die ich jetzt nicht nennen möchte.
Aber mach doch ruhig, oder jetzt meinst du Leute, die wir persönlich kennen oder also oder irgendwelche, also.
Ich hatte neulich bei gesehen, der wirklich ein toller Schlagzeuger ist, aber da gefielen mir seine Bewegungen nicht. Ah, okay. Ich mochte nicht, wie der am Schlagzeug saß und wie, und dann kann ich gar nicht so sehr mich auf den Klang konzentrieren, wenn ich irgendwie immer abgelenkt bin von diesen für mich irgendwie nicht ganz so flüssig aussehenden Bewegungen oder so leicht, kann ja auch manchmal Körperbau sein oder so, vielleicht haben da manchmal die Leute auch, können ja vielleicht auch gar nichts dafür, ich weiß es nicht, oder Outfit, I don't know, aber dass man das Gefühl hat, es passt gar nicht so richtig zu dem Klang, ich kann mich gar nicht so richtig drauf einlassen, weil mich irgendwie diese Physis irgendwie stört. Okay.
Ja, das ist ja wirklich ein weirder Kink. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Bei Pianisten hast du das ja total oft, dass die irgendwie wahnsinnig komisch irgendwie da sitzen und krumm im Rücken, und Brett Mehldau sitzt ja zum Beispiel mittlerweile wahnsinnig tief auch, unglaublich tief, also der spielt ja eigentlich so quasi mit, also hat so eine Art Graf Dracula Position.
Wie so eine Marionette, wo so die
Arme. Ja, leicht marionettenhaft und so. Ja. Das stört mich überhaupt nicht. Das finde ich eigentlich voll okay. Dabei sieht das jetzt auch nicht super yoga-esk aus oder ansprechend oder so, ne? Oder auch, wir kennen das von Glenn Gould oder so.
Ja.
Wie der da sitzt, das ist ja eigentlich unter aller Sau. Auch, würde ich sagen, Keith Jarrett, auch eine merkwürdige Haltung
am Klavier. Ja, klar.
Und das nimmt man irgendwie immer so mit und so, ne? Und bei Schlagzeugern habe ich einen totalen Anspruch an die Haltung und an die Bewegungsästhetik. Weiß nicht, ich liebe das zum Beispiel auch, Brian Blade oder so zuzusehen. Ich finde, das sieht so toll aus einfach. Der Körper.
Jetzt redest du ja die ganze Zeit über Jazz-Schlagzeuger, weil der Bewegungsablauf beim Schlagzeugspielen ist ja sehr abhängig bisschen von der Stilistik, weil das wieder verbunden ist mit der Lautstärke, ne? Also wenn man halt doll reindrescht, muss man natürlich große Bewegungen machen. Und im Jazz habe ich das Gefühl, ist ja immer so ein bisschen das Ding, weil da ja sehr leise Schlagzeug gespielt wird, auch mit so einer speziellen Fingertechnik, wo dann so die Sticks ja wirklich nur so mit den Fingern angetippt werden. Da geht's ja oft darum, möglichst wenig Bewegung zu haben. Wobei gerade in so einem härteren Rock-Kontext, da geht's ja auch oft darum, den Arm so ganz hoch zu nehmen und am besten an der höchsten Stelle den Stick nochmal so zu drehen, um ihn dann so runterknallen zu lassen. Ein Eisenhieb auf der Snare.
In Kombination mit dem Klang macht diese Bewegung ja auch durchaus Sinn.
Genau. Ja. Also deswegen sehen gerade Schlagzeuger ja oft sehr unterschiedlich aus, je nachdem, welche Art Musik sie spielen, was vielleicht bei anderen Instrumenten gar nicht so krass ist.
Das kann sein, ja. Aber ich finde, bei Jazz-Schlagzeugern macht sich auch ein deutlicher Unterschied oft bemerkbar. Also es gibt ja wirklich die absolut stillsitzenden Schlagzeuger und Leute, die viel mehr mit den Ellbogen irgendwie sich bewegen oder auch mal strecken, um die hintere Ecke des Beckens zu erwischen oder so. Das ist schon eine eigene Performance, also eine Performancehaftigkeit, die ich auch irgendwie sehr speziell finde in diesem Jazz-Kosmos. Also dies ist anders als, ich spiele Saxophon oder so, was kannst du denn da machen? Also du spielst halt Saxophon, du hältst das auf eine bestimmte Art und Weise, halten alle gleich, kannst natürlich irgendwie bestimmte Schritte machen oder es halt so mal so hin und her
bewegen. Ja, man kann sich so winden mit dem Saxophon.
Ja, genau, oder als Kontrabassist bist du ja auch fein raus. Also da kannst du einmal den Kontrabass einmal so umdrehen, wenn du möchtest, machen die wenigstens. Also ich kenne das nur von dir.
Gut, ja.
Aber da ist ja nicht viel Spielraum so in der Bewegungsästhetik.
Also es gibt ja diesen Bariton-Saxophonisten von der Gruppe Too Many Zoos heißen die, Leo Pellegrino, kennst du den?
Ist aber ja nicht so mit dem Bassisten Pino Pellegrino verwandt?
Fast.
Pino Palladino.
Genau, und Leo Pellegrino ist vor allem dafür bekannt, dass der wirklich so moderne Tanzschritte kann beim Saxophon, also sowas wie so Dubstep-Tanz oder sowas, glaube ich, ist das, wo man so schlittert und so.
Ja.
Das ist schon sehr empfehlenswert. Nee, mich beschäftigt eigentlich beim Kontrabass-Spielen, dann wird es, ich glaube, da denke ich immer wirklich relativ viel drüber nach. Mir geht es eigentlich oft darum, Bewegungsabläufe zu minimieren.
Ja.
Weil das ist tatsächlich was, was mich wahnsinnig nervös macht bei Leuten, die Saiteninstrumente spielen, Bass, auch E-Gitarre und sowas, wenn da so zu viele ausladende Bewegungen gemacht werden. Also mein Kink ist so ein bisschen, so wie du das mit den Schlagzeugern hast, ist, wenn ich sehe, dass sich da möglichst wenig bewegt wird.
Ja, genau. Das ist eigentlich immer gut.
Ja, finde ich
gut. Und bei Schlagzeugern ja besonders beeindruckend, weil das ja eigentlich ein bewegungsreiches Instrument ist. Es schreit ja nach Bewegung eigentlich. Ja. Du musst ja wirklich, hast ein unglaubliches Range, was du dazu bedienst. Und dann siehst du so jemanden wie Jeremy Dutton und der macht eigentlich, der bewegt sich nicht und trotzdem ist alles die ganze Zeit in Bewegung. Also es ist irgendwie wahnsinnig spannend zu beobachten und klingt auch toll.
Genau, also mich beschäftigt das aber auch bei mir selber für, weil ich das Gefühl habe, das ist so, also was irgendwie natürlich in bestimmten Bereichen meiner Spieltechnik kam im Laufe meines Lebens, aber ich merke, dass das auch Sinn macht, auch jetzt auch im fortgeschrittenen Alter mal darauf zu achten, wie viel Energie beim Spiel man eigentlich verschwendet mit überflüssigen Bewegungen. Also ich habe auch schon Schlagzeuger gesehen, Jazz-Schlagzeuger, da nenne ich jetzt wirklich nicht die Namen, die so viel rumwackeln beim Spielen, dass eigentlich die Körperbewegung energetischer aussieht als das Spiel selber.
Ja.
Und das ist dann doch irritierend. Und ich glaube, es tut dem Spiel auch nicht gut. Weiß ich aber nicht genau. Da bin ich auf der Suche. Achtest du da drauf? So Economy of Motion, wie der Engländer sagt?
Also ich nehme mir das auf jeden Fall jetzt vor. Ich glaube auch, ich sollte mich darum mehr kümmern. Ich weiß ja Bescheid, ich habe ja auch irgendwie Schwierigkeiten mit meinen Händen hin und wieder und so. Ich glaube, ich muss da, ich hatte mich mit dieser Taubman-Technik schon irgendwie auseinandergesetzt und so, wo ich auch irgendwie eine Lösung vielleicht für sehe, was das Pianistische angeht und so. Und generell, gerade sitzen am Klavier und so, ich versuche da sehr drauf zu achten. Ich glaube, aber das ist mir immer wieder passiert, dass ich im Eifer des Gefechts das vernachlässige. Und das sollte ich, glaube ich, besser machen. Also mit zunehmendem Alter wird das, glaube ich, zunehmend wichtiger, ja.
Ja, vielleicht als kleiner Teaser. Ich würde mich gerne mal mit dir über Üben unterhalten, weil ich das eigentlich wichtig finde, auch weil jeder Musiker ja irgendwie so seine eigene Entwicklung mit dem Üben hat und ja auch selber oft das Üben nicht so richtig systematisch gelernt hat und man eigentlich so sein Leben lang so ein bisschen versucht, da ein System reinzubringen. Ich merke nur wirklich, wie sehr doch solche Sachen wie Einspielen oder mit dem Instrument in eine Verbindung gehen, sich positiv auf das Spiel auswirkt. Und das ist was man oft vergisst, glaube ich, und sich einfach so aus der Kalten an Instrument setzt. Das ist so ein bisschen etwas, was eigentlich jedem Sportler klar ist, dass er warm werden muss oder sowas. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das was ist, was viele Musiker gar nicht einplanen so richtig. Die Bläser, die sind da irgendwie, sind da dabei, auch die Schlagzeuger sieht man oft sich einspielen, aber
der Vergleich mit dem Sport hinkt ja laut Taubman so ein wenig, weil das Stretching für Pianisten eigentlich nicht dazu führt, sich geläufiger zu fühlen, sondern eigentlich eher tauber, ist ihre Beobachtung. Also dass das eigentlich das sozusagen das Stretching, was man ja auch, wenn man zum Beispiel, du hast mir damals diese Übung gezeigt hier, Brahms. Da gibt es bestimmte Positionen, die dann, wo man richtig merkt, wenn man das halt jeden Finger ausspielt und an den würde hier ein S und an den Tasten bleiben möchte, dass es da wirklich, je nachdem wie groß deine Hände sind, aber zu so richtigen Stretch-Effekten kommt. So. Diese gleiche Übung könnte man aber auch auf die Taubman-Art und Weise spielen. Das heißt mit geschwungenem Handgelenk und so. Also das würde sie dann dazu raten, weil sie eigentlich der Überzeugung ist, dass halt das Stretching, was du ja aus dem Sport kennst, dass es eigentlich da sein sollte, dass halt ne, deine Gelenke geläufig werden und sozusagen, dass das nicht unbedingt immer auf 1:1 aufs Pianistische zu übertragen ist.
Ja gut, du bist jetzt auch tatsächlich in einem sehr speziellen Fall in der Klaviertechnik. Bin wir jetzt gerade eigentlich beim Sport allgemein, da macht man sich warm. Also es ist auch beim Kraftsport zum Beispiel so, dass da eigentlich empfohlen wird, zumindest vorm Sport sich nicht zu stretchen und vor allen Dingen nicht sich statisch zu stretchen. Und auch danach wird das diskutiert, ob das nicht für den Pump, the Pump, gets in the Pump, gar nicht so gut ist. Also ist auch nicht jeder Sport setzt ein Stretchen voraus, sag ich mal. Nach meiner, bei der bescheidenen Hobbysportler-Erfahrung.
Ja.
Aber gut, wir bleiben da dran. Vielleicht beschäftigen wir uns mal, also ich würde mich gerne mal mit dem Thema Üben beschäftigen. Weil ich auch merke, dass das was ist, wo ich denke, dass man das auch immer wieder in seinem Leben neu verhandeln muss, so ein bisschen, sein Verhältnis zum Instrument.
Also
auch
Üben ist tatsächlich, und ich finde, dass was die Herangehensweise angeht, das können wir, jetzt reden wir doch kurz mal drüber, aber ist das tatsächlich ja so ein bisschen wie Sport machen. Also was den mentalen Bezug dazu angeht. Das heißt, wenn du drin bist, freust du dich drauf und machst es auch immer wieder gerne. Und wenn du rauskommst, dann ist es umso schwerer, wieder reinzukommen. Also es geht ja vielen so,
absolut, auch in Bezug auf Sport. Routine, oder? Ja, genau, absolut, ja. Genau. Und habt immer das Gefühl, also das ist ein bisschen abhängig von der Stilistik, aber man ist als Musiker ja auch gerne so ein bisschen, ich bin ja halt auch voll kreativ eigentlich und mir geht's ja eher so um mich und meinen Ausdruck und meinen Style. Man vergisst manchmal so ganz basic Sachen, nämlich tatsächlich dann doch den Bewegungsapparat-Aspekt an Musik machen.
Ja.
Dann tut's vielleicht auch irgendwann mal weh oder man schafft einfach bestimmte Sachen einfach nicht.
Ja.
Genau, nur das vielleicht mal als kleinen Teaser zur großen Überspezialfolge. Kommt vielleicht übernächste Woche oder überübernächste, man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ein Thema, was
mich umtreibt. Ihr müsst einfach dranbleiben, dann wisst ihr Bescheid. Also wenn ihr einfach jede Folge hört, dann verpasst ihr auch nichts. Das ist ein relativ einfaches Prinzip.
Ich erzähle jetzt auch nicht meine schönste Playback-Geschichte, die mir noch eingefallen ist. Die erzähle ich auch wann anders, sondern würde mich einfach mal jetzt langsam...
Dauert die so lange, oder was?
Die dauert zu lang, ja.
Ja, das wäre ja so eine heitere Note.
Das wäre wirklich eine heitere Note. Die kann ich jetzt aber nicht mehr erzählen. Da macht es mir auch viel mehr Spaß, euch da auch wieder zu teasern, weil letzte Woche ging es ja um Playback. Wir haben auch noch relativ wenig Resonanzen bekommen auf diese Folge. Was denn so
eure sie wurde gut geklickt, aber es hat sich niemand aus der Reserve getraut. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen schambehaftet, das Thema,
muss man ja wirklich sagen. Aber bitte auch gerne anonymisiert nochmal der Aufruf auch an die Kollegen, die das hören. Ja. Und ich weiß, ihr hört das. Schickt uns doch mal vielleicht als Sprachnachricht, als Sprachi mal eure schönsten Playback-Geschichten. Vielleicht auch können wir auch anonymisiert.
Ja, genau, wenn sie nicht wollen, dass die Stimme dann auftaucht oder so. Das machen wir ja, wir spielen die ja manchmal ab, die Sprachis so. Also dann können sie es auch erschreiben. Es gibt ja auch die Diktierfunktion, die ich gerne nutze mittlerweile.
Genau, es ist also ich erzähle noch eine aus meiner großen Zeit als Playback-Musiker in meiner Zeit mit Lena auf Tour. Ich habe da nämlich nur so ein bisschen gegoogelt und die schönsten Lena-Videos aus der Zeit gefunden. Und Playback-Auftritt und ein Playback-Auftritt, der ist interessant, da spiele ich nämlich nicht mit. Da wurde, glaube ich, beim deutschen Vorentscheid zum ESC 2014 gab es so eine Bühne auf dem Spielbudenplatz in Hamburg. Ja. Und ich war da aber nicht mit dabei. Und es war nur ein Playback-Auftritt. Da hat die Band einfach gesagt, dann spielen wir halt, ohne Bass geht nicht, sieht komisch aus, aber wir haben ja zwei Gitarristen. Sodass dann Markus Schneider, unser Gitarrist, schöne Grüße, am Kontrabass stand. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben, aber ich ihm einfach meinen Kontrabass gegeben habe. Und dann Markus spielt dann bei diesem Konzert Kontrabass. Und das sieht sehr toll aus, wie Leute, die eigentlich keinen Kontrabass spielen, dann Kontrabass spielen. Also deswegen auch Playback, auch die Chance, mal jemand anders zu sein, eine andere Rolle zu schlüpfen, vielleicht auch mal ein Instrument zu spielen, was man sonst gar nicht so spielt. Ganz toll.
Also wie gesagt, ich stehe zur Verfügung. Ich würde gerne auch andere Instrumente spielen. Ich könnte sie auch mit sehr wenig Bewegung oder mit ästhetischen Bewegungen verzieren. Das ist gar kein Problem. Solange die Kohle stimmt, meldet euch gerne. Ich glaube, ich weiß schon ungefähr, wie man auf einer Piccolo-Flöte spielen muss, sodass das irgendwie überzeugend aussieht.
Ja, ich meine auch, dass... wir mal mit Lena spielten beim Echo, bei der Echo-Verleihung 2013. Und ich meine, dass ich da den Kollegen, schöne Grüße, Hannes Kelch vom Auf 11 Podcast getroffen habe. Und Hannes, Gitarrist, war an diesem Abend aber als Posaunist engagiert, als Playback-Posaunist.
Okay,
also, bin eigentlich ja niemand, der sich sonst so gut an Details erinnert, aber ich glaube, das war genau so. Das habe ich mir irgendwie gemerkt. Also, wie gesagt.
Aber das war immer noch nicht deine schönste Playback-Geschichte.
Nein, das war nicht meine schönste Playback-Geschichte. Ja. Die kommt dann wann anders. Ich möchte jetzt eigentlich lieber nochmal darauf hinweisen, dass wir ein Podcast sind, der bisher rein spendenbasiert funktioniert. Und zwar könnt ihr auf buymeacoffee.com/lkjazz oder ko-fi.com/lkjazz uns Geld spenden, was wir dann sinnvoll einsetzen. Aber
das ist aber auch in den Shownotes nochmal zu finden.
Ist auch in den Shownotes. Weil es ja ein
bisschen schwer ist, jetzt hier so mitzutippen und so auf dem Handy. Ja, wie kann ich das, damit die da ihre Podcast-Kosten irgendwie zahlen, wie kann ich das jetzt hier machen schnell? Das funktioniert am besten über die Links in den Shownotes.
Genau. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wenn man sagt, Geld, da habe ich nicht so viel von. Das ist mir lieb, das Geld, gerade natürlich im Musikbereich, Kulturbereich, wo wir auch viel gehört werden. Ihr sitzt das Geld nicht locker, wir wissen, Rotstiftkürzung. Was uns dann dafür hilft, ist vielleicht auch mal eine 5-Sterne-Bewertung auf einem Podcast-Portal. 10 Sterne, 5 Sterne, wie viel es auch immer gibt. Kommentare, sehr gut. Daumen rauf, sehr gut bei YouTube. Kommentieren, interagieren und vor allen Dingen weiterempfehlen. Wenn man sagt, Schlussapplaus, da haben wir doch neulich drüber geredet, das treibt uns um, dann schickt auf diese Folge weiter, wo sich dann zwei Gelehrte über ist es dezidiert mit dem Thema Applaus auseinandersetzen.
Genau, fast eine ganze in die WhatsApp-Gruppe lang. Damit. Muss man wirklich ab in die WhatsApp-Gruppe, dann kann man darüber heiß debattieren. Genau. Und dann, wenn ihr dann zu dem Ergebnis kommt und wisst, ihr habt doch was dazu beizutragen, dann behaltet ihr das natürlich nicht für euch, sondern ihr macht was? Ihr schreibt es uns, damit wir es hier wieder aufnehmen können. Wir brauchen diesen Input. Wir lieben es.
Des Weiteren gibt es bald Konzerte. Die höchste Eisenbahn beim Immergut-Festival zum Beispiel am 28.05. und ein Konzert in Hamburg. Moin Moinsen unter meinem Bett am 21.06. Da werde ich mit dabei sein und wir spielen die schönsten Kinderlieder auf der Open-Air-Bühne im Stadtpark. Lambert ist ohne Friends bald auch wieder unterwegs und zwar im Juli, glaube ich, oder?
Das spielen wir aber im Ausland. Das
sagen wir hier nicht an, oder? Ach, natürlich, doch am 12.07. In Lindau im Zwanghaus. Ach ja,
Lindau, das ist Inland. Das ist gerade noch Inland.
Genau. Ja. Und gleichzeitig, das heißt, ich bin nicht dabei, könnt ihr die höchste Eisenbahn in Rostock und Kassel und beim Evenflow Festival in Köln sehen. 10., 11., 12.07. Das wäre soweit der Werbeblock. Dann gibt's noch
andere. Nee. Ich sag jetzt schon nochmal die Herbsttour. Da gibt's auch wirklich, die Leute sollen frühzeitig Tickets
also
kaufen.
Also, sollen wir sagen, es gibt die Herbsttour, die sollen selber entdecken, ob wir in der Nähe sind, oder sollen wir die Städte sagen?
Sollen wir den mal ganz schnell. Ich mach. Jena, Leipzig, Hannover, Dortmund, Köln, Darmstadt, Freiburg. Dornbirn ist, Österreich. Woo! Aber da, auch dafür Tickets kaufen. Tickets. Woo! Und zwar ab jetzt sofort, im Handeln. Ey, wir sind danach auch nochmal in Bremen, hat es auch schon angekündigt. Bremen und Bielefeld auch mit dabei und so. Ja, da geht einiges. Also im September und Oktober, da werden wir wieder für euch aufspielen. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Es gibt eine Playlist.
Ah ja, es gibt eine Playlist, die könnt ihr ja abonnieren oder uns auch helfen, die zu befüllen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das läuft ins Leere, wenn wir das immer wieder sagen. Irgendwann kommt jemand ganz von selber. Hm. Ich glaube, das ist immer dieser Druck, ne? Man kriegt Druck und dann ist man gehemmt und irgendwann...
Ja, das wissen die Leute ja mittlerweile selber auch, ne? Haben lange Druck aufgebaut. Ja. Wann kommt denn die Playlist? Könnt ihr das jetzt endlich mal machen und so? Also ist die Leute, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, es geht darum, eine Playlist zu erstellen, wo jede Folge begleitet wird von den Stücken, über die wir hier reden, Musik, über die wir reden und so dann nochmal nachhörbar ist. Bisher gibt's das nur auf Spotify und wir haben schon relativ viel damit bestückt, vor allem die neuesten Folgen, aber auch die ältesten und irgendwie dazwischen ist noch ein riesengroßer Hohlraum an Folgen, die nicht bestückt sind.
Also da war nicht gut. Da habe ich hatte so einen totalen Eifer und kam, glaube ich, bis Folge 26.
Immerhin.
Also und von unten und dann noch von oben. Und dann spielten plötzlich andere Sachen wieder eine größere Rolle. Und dann
ist das wieder so. Ich mache wieder mal so eine Folge auf doppelter Geschwindigkeit hören und dann halt so mit. Aber das dann
ich habe es nur so wirklich lang Handy nicht gemacht. Lang nicht gemacht. Mir macht es wahnsinnig Spaß eigentlich.
Eigentlich bringt es Spaß und viele Leute hören ja auch die alten Folgen. Wenn sie vielleicht mal Bock haben, dann schreiben sie einfach mit oder wir laden sie ein in die Playlist-Gruppe. Da kann man auch einfach da reintun oder so. Keine Ahnung. Ja. Also sind wir eigentlich offen für.
Ja.
Genau, auf jeden Fall, die gibt es. Und bitte folge ihr und die Glocke aktivieren und all diese Dinge. Ist wahnsinnig wichtig. Macht das einfach.
Genau, also Glocke an und dann würde ich sagen, klatschen wir jetzt nochmal einen Schlussapplaus, oder?
Ja, okay.
Macht's
gut, Leute.
Tschüss. Ciao. Woo. Yeah. Yeah, ciao.